Herzlich willkommen zum mittlerweile 11. Eintracht Frankfurt Podcast. Heute wieder mit dabei die Alex.
Hallo.
Und neu mit in der Runde der Jesus.
Hi.
Ja, bevor wir auf den Rückblick auf das, ich sag jetzt mal rein Main-Derby, auch wenn ich dafür wahrscheinlich geschlagen werde,
Ich dachte, das hätten wir letzte Woche schon geklärt gehabt.
Ja, das haben wir auch, aber ich wollte es jetzt hier an der Stelle nochmal erwähnt haben. Ein einziges Mal noch. Möchte ich mich mal bei den ganzen Menschen bedanken, die sich unseren Podcast jede Woche anhören. Ich hatte ja beim letzten Mal gesagt, dass wir so bei 560 Downloads für die Folge 9 liegen und dass ich mir für die Folge 10 für unseren Mini-Geburtstag gerne 600 Downloads wünschen würde. Das haben wir dann nicht ganz geschafft. Da liegen wir jetzt aktuell bei 488, aber die Folge 9 wurde noch ein paar Mal runtergeladen, sodass wir da bei 640 liegen, was ich schon eine sehr beachtenswerte Zahl finde. Tauchen also von daher auch immer in diesen Statistiken unter der Kategorie Profisport bei iTunes immer mal wieder auf. Schwimmen da irgendwo so zwischen Platz 5 und 10. Das ist, glaube ich, für die Anfangsphase mehr als gut.
Respektabel, sehr gut.
Ja, respektabel, kommen wir mal zur respektablen Leistung unserer Mannschaft am Wochenende in Mainz. Endergebnis 3-3. Drei wunderbare Tore von uns. Drei, ja, teilweise annehmbare Tore von Mainz. Diesmal war es ja ein bisschen anders.
Die Tore waren schon Weltklasse, vor allen Dingen, dass die mal in den ersten 20 Minuten fielen. Also ich glaube, das hatten wir in diesem Jahr noch nicht ein einziges Mal gehabt, dass wir in den ersten 20 Minuten die Tore schießen, anstatt sie zu kassieren. Das hatte Meier einfach clever gemacht. Die waren astrein verwandelt, ganz kaltschnäuzig vom Tor einfach versenkt. Ist halt nur schade, dass wir über den Spielverlauf die Führung nicht halten konnten.
Ja, für mich der Knackpunkt, die Gurke zum 1-2. Vor der Halbzeitpause. Ocker wieder etwas unglücklich, nennen wir es mal so. Er war unglücklich geschossen, der Ball, aber für mich ein klasse Torwart, wie man so schon sagt, hält den auch mal. Und von daher, das war für mich der Knackpunkt. Und dann irgendwie die zweite Halbzeit begann, so wie wir es leider öfter kennen, so ein bisschen verpennt. Mainz kam dann nochmal auf das 2-2. Dann plätschert es so ein bisschen vor sich hin, war so mein Eindruck.
Das plätschert eine ganze Weile vor sich hin. Das war auch Ende der ersten Halbzeit, war irgendwo auch mal die Luft raus gewesen. Was du gesagt hast, der Ocker, ob er den unbedingt hätte halten müssen, der war schwer zu halten. Der war, ich glaube, vom Ümit abgefälscht, kam ganz anders, wie er ihn berechnet hatte, war schwer. Aber der hat generell an dem Tag nicht gut ausgesehen. Der hat ein paar Szenen dabei gehabt, wo ich echt die Luft angehalten habe. Dass er den jetzt nicht gehalten hat, ja. Aber passt in das Bild vom Tag.
Es passt ins Bild vom Tag und ich hatte so ein bisschen der Piblitzer von Cottbus, das war so ein bisschen die Nummer. Also wenn er einen halben Meter weiter hinter steht, fällt ihm das Ding auch auf den Kopf. Also ich fand's unglücklich.
Die Frage, die ich mir da gestellt habe oder die ich auch im Nachhinein, ich habe mit meinem Nachbarn, der auch leidenschaftlicher Eintracht-Fan ist, so ein bisschen drüber diskutiert, ob es nicht vielleicht schlauer gewesen wäre, in der Situation die Mauer einfach wegzulassen. Ich meine, der schießt aus 40 Metern, dann lass den doch aus 40 Metern schießen. Dann lass die Mauer weg, dann hat der Torwart wirklich freie Sicht. Dann siehst du wenigstens, wo der Ball hinkommt, dann vermeidest du solche Geschichten.
Das stimmt. Wie viele Leute standen eigentlich in der Mauer?
Drei. Ich glaube, Korkmaz, ja. Meier und
Clark.
Ja, stimmt, Clark. Da gab es dann noch diese Geschichte im Heimspiel, wo die Fotos, ich weiß nicht, ob es im Live-Heimspiel in Anführungszeichen irgendwie mit Bewegtbildern gezeigt wurde. In der Videovariante im Internet werden ja immer nur Bilder gezeigt, weil da ja keine Rechte da sind, um Bewegtbilder zu zeigen. Vielen Dank nochmal. Wo der Clark sich irgendwie eine Hand vors Gesicht hält und Korkmaz dann so hingeht und sagt, nee, da haben wir in Deutschland keine Hand, mach die mal nach unten. Also ich sag mal, lass den da auch aus 40 Metern schießen. Was soll denn da großartig passieren? Also mehr als dass er aufs Tor kommt, kann da ja eigentlich nicht passieren.
Ist ja nicht Kajo.
Davon mal ganz abgesehen.
Ja.
Ja, also da können Sie schon recht haben. Also wenn da keine Mauer gestanden hätte, hätte da auch keine bessere Sicht gehabt. Das wäre vielleicht vorher schon mal ein Ball irgendwo, der war ja eigentlich flach geschossen. Dass der nochmal so einen hohen Bogen gezogen hat, war ja nur, weil er mit der Schulter abgelenkt wurde. Der wäre viel flacher reingekommen. Wer weiß, ob es ein Tor gegeben hätte.
Ja.
Aber der Ocker hat tatsächlich schon bessere Tage gehabt. Auch teilweise, wie er irgendwelche Rückpässe wieder nach vorne geschlagen hat, die 80 Meter hoch in den Himmel gekommen sind und trotzdem noch 20 Meter vor der Mittellinie wieder aufgekommen sind. Also der hat mir an dem Tag wirklich überhaupt nicht gefallen. Das war, glaube ich, der einzige Spieler auf dem Feld, wo ich sagen kann, das war nicht sein Tag.
Auch diese eine Szene mit, ich glaube in der Sportschau oder so war das, hat man es gesehen, wo er sich dann nochmal die Mütze geben lässt. Das kann ich auch irgendwie in der Halbzeitpause machen lassen. Also ist jetzt nicht schlimm, aber es sind so diese kleinen Sachen, wo man dann so sagt, ein Torwart mit Killerinstinkt, der einfach das Ding um jeden Preis gewinnen will, der ist da ein bisschen anders. Also das ist halt immer so Körpersprache, so das letzte Quäntchen aus sich rausholen. Naja, ein Oliver Kahn wird er wohl nicht mehr.
Nee, ich glaube, aus dem Alter ist er raus, dass er da in die Richtung noch irgendwie gehen kann. Aber klar, er hätte in so manchen Situationen hätte er auch etwas mal stärker auf den Ball und auf den Mann gehen sollen. Also wenn ich da mir vorhin die Tore nochmal angeguckt oder die Spielszenen, wenn ich da an die eine denke, wo Boncet da relativ frei im Strafraum zum Kopfball kommt, der hätte eigentlich aggressiver reingehen müssen, dann.
War das die Szene, wo der Boncet gegen die Latte geköpft hat? Ist mir unbegreiflich. Wie kann denn ein Stürmer zum Kopfball gehen, den Ball mit dem Kopf treffen und der Nikolov schafft es nicht, in die Höhe zu kommen mit der Faust?
Er hat versucht, ihn zu fangen, glaube ich. Er hat nicht versucht, ihn wegzufausten. So von der Armhaltung würde ich eher sagen, dass er versucht hat, ihn zu fangen. Aber dann muss er da halt auch, wir haben gerade Oliver Kahn angesprochen, ich glaube, der wäre so brachial in den Mann reingegangen, dass er sich das dreimal vorher überlegt hätte, ob er da überhaupt zum Kopfball geht.
Ja, da erwarte ich mir ja auch einiges von Herrn Fährmann. Da werden wir später auch nochmal drüber sprechen. Den habe ich ja beim Training mal gesehen. Da hatten die irgendwie auch besonderes Flankentraining. Wie der die Dinger auch unter Druck aus der Luft weggefischt hat, das sah schon wirklich gut aus. Und gerade so das Thema Strafraumbeherrschung beim Ocker immer so ein bisschen schwierig. Da glaube ich, wird der gute Ralf Fährmann uns auch nochmal weiterhelfen.
Ja, hoffen wir es
Wird auf
gleich
jeden
mal.
Fall eine spannende Saison nächstes Jahr mit beiden zusammen. Also
Ja.
da hoffe ich auch mal, dass es so zu einem richtigen Konkurrenzkampf kommt, weil was du gesagt hast, ist halt genau richtig. Bei Standardsituationen, wo es halt im Fünfer vorne mal abgehen kann, da ist es mit dem Ocker echt gefährlich.
Ja. Ich meine, er ist wirklich so auf der Linie, wie man so schön sagt, die Katze. Packt er ja dann auch mal so Dinger aus, wo du dann so denkst, auch gegen Berlin in der 1-1-Situation, oh mein Gott, wie hat er den Fuß jetzt noch rausbekommen? Aber halt bei Ecken ist immer so, geht so das Gezittere auch in der Kurve los.
Ja, Bälle, die lange in der Luft sind, sind irgendwie nicht seins.
Ja, schön zusammengefasst.
Eine Szene in dem ganzen Spiel, die hat mich am meisten aufgeregt, das war die 65. Minute. Diese Geschichte, was der Kahan da gemacht hat. Ich habe vorhin nochmal bei der, oder ich habe es auch jetzt hier live offen, die wahre Tabelle, wo man sich auch mit weit über 80% eigentlich einig ist, dass das eine klare Tätigkeit ist und dass er da hätte rot sehen müssen. Ich glaube, das
Also
ist
der
wieder
Meinung
mal
bin ich auch.
so
Ist
eine
eine
Geschichte,
klare
wo man
rote
sagt dann
Karte.
irgendwie Videobeweis live während dem Spiel und solche Geschichten, der muss da eigentlich direkt vom Platz fliegen. Also das ist völlig unverständlich, wie man sowas da machen kann.
Ja, der ist ja richtig mit dem Knie voran im Korkmaz seinen Oberschenkel reingelaufen. Also das war eine klare gelbe Karte. Und einer der drei Schiedsrichter musste es einfach gesehen haben. Da musst du nicht mal dicht bei dran stehen. Das siehst du aus der Entfernung. Wenn jemand mit dem Knie vorne weg in einen Mann reinläuft, ist eigentlich eine klare rote Karte.
Ja, da frage ich mich auch, warum kriegt der dann da nicht, die haben da in der Bundesliga auch diese schicken Ohrstöpsel und so weiter. Warum kriegt der dann da nicht irgendeine Anweisung übers Mikro? Ich meine, gestern Champions League, die Geschichte mit dem hämischen Klatschen, da hat der Schiri ja dann auch, nachdem er gelb gezeigt hat, dann über sein Headset nochmal die Info bekommen, hey, der hat dich da gerade eben schief von der Seite angemacht, zeig dir mal noch eine Karte. Warum
Wie
klappt
sind
es da
es
nicht?
rein formell? Dürfen die das in der Bundesliga? Also sprich, kann von außen was reinkommen? Weil ich weiß es gar nicht, ob es
Achso.
irgendwie nicht laut, weiß nicht, DFB, irgendwas Statuten untersagt ist. Weil ich kann mich an keine wirkliche so spielentscheidende Szene erinnern, auch jetzt bei einem Abseits oder so. Oder bei einer anderen Tätigkeit. Sonst kriegen die es meistens irgendwie nur vom Linienrichter zugerufen.
Ja, also für den Linienrichtern definitiv, aber ich meine auch, dass der vierte Offizielle zum Beispiel gar keinen Eingriff nehmen darf. Also von daher glaube ich nicht, dass davon irgendwas kommen darf.
Okay, ja, das sind dann wahrscheinlich die ganzen Geschichten, die dann immer im Nachhinein geregelt werden, wenn es dann nachträgliche Sperren und Karten etc. gibt.
Ja.
Ja, aber sei mal froh, wenn das eine rote Karte geworden wäre, da hätte Tuchel wieder nur geheult. Das hatten wir doch in der Hinrunde gehabt.
Das stimmt.
Ja. Ich hätte ihm auch die Packung Taschentücher dann dafür bezahlt, also das hätte ich dann anders springen lassen. Aber gut, Endstand 3:3. Ich glaube, wir können froh damit sein oder zufrieden damit sein. Wir haben zumindest nicht verloren. Wenn ich mal hier so auf unseren Prognosezettel gucke, hatten wir gesagt, in Mainz gibt es nur einen Punkt. Von daher liegen wir da noch ziemlich im Trend.
Ja, wobei es halt ärgerlich ist, ne? Also vorm Spiel hätte ich auch gesagt, ja, Punkt, aber während dem Spiel hat sich auf einmal eine ganz andere Stimmung aufgetan. Von daher war ich schon enttäuscht, dass wir am Ende nicht als Sieger vom Platz gegangen sind.
Ja, das 2-0 von Meier, dann das potenzielle 3-0, dann gehst du trotzdem mit einem 2-1 in die Halbzeit. Ich glaube, das war so das Ding, wo der Sieg wirklich drin war. Dann später, naja, weiß ich nicht, war das ja, wie gesagt, etwas hingeplätschert. Keine Ahnung.
Ja gut, nach dem 2-0 habe ich auch gesagt, das Ding fahren wir 5-0 nach Hause. Na gut, das ist.
Hätten wir einen Stürmer gehabt. Also vom Altintop war ich auch mehr als enttäuscht gegen Mainz. Ich habe mir die Tore auch nochmal angeguckt und das ist genau das, was wir in den letzten 2-3 Wochen die ganze Zeit gesagt haben. Jedes Mal, wenn das Tor gefallen ist, stand der Meier in der Mitte, wo ein Stürmer zu stehen hat. Und wo steht der Altintop? Rechts auf dem Flügel. Ich weiß nicht, was er da die ganze Zeit sucht, aber der Ball muss nicht zur Eckfahne, sondern in die Mitte ins Tor.
Ja, und da muss er als Stürmer eigentlich auch stehen. Also,
ja.
Das ist
also Mainz war überhaupt nicht sein Spiel.
Nee.
Die Rundschau würde sagen, ein gebrauchter Tag.
Das ist doch eigentlich ist das doch ein 2.
Ich habe es gerade befürchtet. Ja, ich habe es gerade.
Ich habe lange, hab gerade eben auch überlegt, aber ich würde sagen, so für den Einstieg passt das.
Okay, das war klar.
Der Herr Schmidt wird sich freuen, dass er nicht der Einzige ist, der hier in die Kasse einbezahlen muss. Ja, schauen wir doch nochmal so auf eine einzelne Person in dem ganzen Spiel. Personalie Ricardo Clark. Ich glaube, da gehen die Meinungen auch stark durcheinander oder auseinander. Ich habe mir dieses Durstewitz und wie heißt der andere Mensch jetzt gerade nochmal?
Kilchenstein.
Genau, Video angeguckt. Das spiegelt so ziemlich genau das wider, was ich auch momentan, diese Diskussion, die ich auch mit mir selbst führe. Auf der einen Seite sage ich, hey, er ist nicht großartig aufgefallen und wo war er denn? Auf der anderen Seite, wenn er mal da war, dann war es eigentlich ganz ordentlich. Es ist schwierig zu beurteilen, behaupte ich jetzt einfach mal.
Ich frage mal anders. Lohnt oder war das jetzt genug, dass man sagt, man verpflichtet den Typen jetzt nächstes Jahr? Weiß ich nicht. Jetzt so im direkten Vergleich irgendwie zu Teber, weiß ich auch nicht.
Ist das ja, die Messlatte, die wir haben wollen?
Nee, deswegen, das ist ja genau der Punkt. Das ist ja, das wäre ja so die Rolle, die er irgendwie übernehmen könnte, sollte, aber ist er da jetzt so viel besser? Nach dem Spiel, ich weiß es nicht.
Die Frage ist halt auch, ob wir wirklich jemanden brauchen. Wen haben wir denn im defensiven Mittelfeld? Da haben wir einen Schwegler. Das ist eigentlich im Chris seine Position. Wir haben den Teber. Wir haben, wenn er gesund ist, den Bajramovic. Der Meier kann da spielen. Wir sind da eigentlich ganz gut besetzt. Und also ich bin der Meinung, dass der Clark uns, wenn wir einen größeren Kader brauchen und wirklich mit 6 Mann auf der Position im defensiven Mittelfeld besetzt sein müssen, dann, wenn er billig ist, zur Hölle, nehmt ihn halt. Aber nach vorne bringen wird er uns nicht.
Ja, die Frage ist ja auch, kann er eventuell auf anderen Positionen spielen? Es ist ja das eine, wenn man sagt, wir sind auf der Position des defensiven Mittelfelds sechsfach besetzt. Aber die Frage ist ja, kann der Junge noch irgendwo anders vielleicht was?
Also, erinnere dich doch mal an das Interview, wo wir es mit dem Skipper geführt haben. Da war seine Aussage, nachdem wir ihn darauf angesprochen haben, dass wir der Meinung sind, dass er relativ schussschwach ist. Naja, er ist ja ein defensiver Mittelfeldspieler, da muss er ja nicht gut schießen können. Das heißt, sämtliche Positionen davor fallen für ihn schon mal aus.
Ja klar, also, hinten Innenverteidigung, wenn dann ein Russe da irgendwas ausfällt, wenn er dann da einmal auf die Knochen hauen kann, so what?
Ich glaube, dafür ist er auch ein bisschen schmächtig. Er ist nicht wirklich klein, aber er ist schon ein Strich in der Landschaft. Und wenn du den neben einen Mike Franz stellst, den siehst du ja kaum noch.
Ja, auch wieder wahr. Ich glaube, der Hauptgrund, warum man ihn überhaupt nach Frankfurt geholt hat, war ja die Geschichte, das hat ja Heribert Bruchhagen auch im Heimspiel gesagt, er war oder ist amerikanischer Nationalspieler ohne Vertrag. Oder war vertragslos oder wie auch immer in dem Moment. Ich glaube, das war so der Hauptgrund, dass man gesagt hat, von wegen, hey, da haben wir einen Nationalspieler, hol den mal.
Ich sag mal, um das Vermarktungspotenzial irgendwie in den USA zu boosten, hat es jetzt nicht so getaugt. Spielerisch hat es uns jetzt auch nicht nach vorne gebracht. Da kann man jetzt natürlich auch wieder so das böse Wort Scouting-Abteilung nochmal anreißen. Ja, weil er kam jetzt, weil mit irgendwie der, wie sagt man, dem Zeugnis Nationalspieler USA und dort aber auch schon, glaube ich, seit längerem dann nicht gespielt, als er kam, weil irgendwie, wie du sagst, mannschaftslos und so weiter. Ja, ja. Ich glaube, das wäre so ein Klassiker, den du wirklich so als, wenn du das Spiel absichern willst, in den letzten 10 Minuten nochmal bringen kannst, ja, weil du ihn sowieso auf dem Gehalts, auf der Gehaltsliste hast. Aber jetzt auf Teufel komm raus, weiter verpflichten, weiß ich nicht. Da bin ich irgendwie bei dir, Alex, von wegen, wo kann der denn noch spielen? Da ist die Flexibilität halt echt ein bisschen überschaubar und da würde uns so ein flexibler Spieler, glaube ich, ein bisschen weiterhelfen. Der halt auch die 6 spielen kann, aber halt auch irgendwo mal, was weiß ich, auf einem rechten Flügel spielen kann oder so. Als Beispiel.
Also ich glaube, die Strategie, die der Bruchhagen im Moment fährt, ist auch genau richtig. Wenn ich das mitbekommen habe, er will ihn jetzt noch ein paar Mal spielen sehen und hat sich Zeit gelassen bis Mai und dann sieht man mal, wie die Kaderplanung aussieht. Wie gesagt, wenn der Bajramovic nicht wiederkommen sollte, wenn irgendjemand jetzt auf einmal noch Interesse am Theber zeigen sollte oder sonst irgendwas, dann sieht es auch im defensiven Mittelfeld wieder ein bisschen dünner aus und wenn man dann kostengünstig einen Clark bekommt, so what, dann kann man auf jeden Fall nehmen, weil eine schlechte Figur hat er in Mainz nicht gemacht, aber es war jetzt auch keiner, der gesagt hat, hey, der bringt uns unbedingt weiter. Und deswegen
mal Kaderplanung abwarten. Das haben wir, glaube ich, auch vorher nicht wirklich erwartet. Also, er wird sicherlich jetzt gegen Hoffenheim und Wolfsburg wird er nochmal seine Zeit bekommen. Wenn ich das richtig verstanden habe, geht es ja danach dann Richtung Vietnam oder irgendwas, wo sie gegen die Nationalmannschaft spielen. Da soll er dann auch nochmal ran, wenn er nicht doch für die WM noch in die amerikanische Mannschaft berufen wird. Das glaube ich momentan eher weniger. Und ich denke, dann wird man sich entscheiden, ja oder nein. Ja, schauen wir mal weiter nach vorne. Hoffenheim und Wolfsburg. Hoffenheim jetzt direkt ist Heimspiel, dann fahren wir nochmal nach Wolfsburg. Zumindest auf der Torwartposition hat man ja heute gelesen, wenn man da ein bisschen testen, ein Fährmann wird seine Chance bekommen. Ich weiß nicht, ob Amanatidis so weit wieder fit ist, dass der auch so mal so seine 10 Minuten, Viertelstunde bekommt. Nationalmannschaft hat er ja abgesagt, weil er gesagt hat, er hat zu wenig Spielpraxis, was ich auch einen fairen Zug von ihm finde, aber ich glaube schon, dass man ihn da zumindest mal so die letzten 10 Minuten sehen wird gegen eine der beiden Mannschaften.
Also ich glaube auch, dass er gegen Hoffenheim und sei es nur irgendwie 3 Minuten kommt. Und da erinnere ich mich sehr legendär an das Comeback nach der langen Verletzung von dem jungen Mann, der jetzt bei Schalke spielt, aka Jermaine Jones. Als der zurückkam, damals auch, ich glaube, gegen Köln im Winter war das, und irgendwie die Kurve 35 Minuten lang seinen Namen gegrölt hat, während er sich warm gelaufen hat. Ich glaube, so ein Erlebnis, also so ein Gänsehauterlebnis wird es am Samstag gegen Hoffenheim auch geben, wenn Amanatidis nochmal reinkommt. Und ich glaube, dass der Skibbe dann schon so drauf ist, dass er ihm das nochmal gibt, weil er ja auch immer so ein bisschen der Typ ist, der auf sowas steht, Stichwort irgendwie Kapitätsbinde, Ehre, bla bla bla. Und ich glaube, dass er ihm das so als Schmankerl zum Saisonabschluss nochmal mitgibt.
Halte ich auch für richtig.
Definitiv. Ja, also wie gesagt, der hat durch seine ganzen Verletzungen und so weiter die Knochen hingehalten. Und wenn es die Möglichkeit gibt und es irgendwie kein Risiko gibt, fände ich es ein klasse Zug auch für die Fans. Also, weil ich glaube, jeder im Stadion wird sich das wünschen und wird sich für ihn freuen. Und von daher wäre schon eine feine Sache.
Ja, wie sieht es ansonsten verletzungstechnisch aus jetzt für die letzten zwei Spiele? Da ist doch heute auch noch was dazugekommen.
Ja, Russ fehlt uns nächste Woche. Wahrscheinlich sogar die
Was hat
nächsten
der?
2 Wochen. Der hat einen Kapselriss im Knie.
Was? Ein Kapselriss oder Kapselanriss? Eins von beiden mal.
Puh, nagel mich nicht fest. Auf jeden Fall irgendwas mit der Kapsel im Knie.
Also der wird meiner Meinung nach diese Saison nicht mehr auflaufen.
Da gehe ich auch ganz stark von aus. Sondern sieht es halt hinten in der Innenverteidigung auch schon wieder mau aus. Wird der Franz reinrücken müssen? Ist der Chris wieder fit? Jemand von euch was gehört?
Ich dachte irgendwo gelesen zu haben, dass er wohl wieder am Start ist, ja.
Ja, dann müssen zwangsläufig der Franz und der Chris die Innenverteidigung geben. Köhler Jung.
Köhler Jung, Schwegler Clark, defensives Mittelfeld. Kork,
Korkmaz,
Mats und
Meier,
Ochs,
Ochs.
genau.
Ja, Meier, Altintop. Nee, Fehnin war, glaube ich, die Aussage, dass der jetzt auch nochmal seine Chance bekommt.
Meine ich irgendwo gelesen zu haben, ja.
Ja.
Halte ich
Also
auch
von daher wäre auch okay.
ja, definitiv. Ich meine, er ist jetzt auch nicht der. In den Spielen, die er jetzt gehabt hat, ich meine, so viele waren es jetzt auch nicht in dieser Saison. Hat er jetzt auch kein Tor geschossen, aber er ist wenigstens in der Mitte geblieben.
Schön, dass auch mal die Option mit zwei Stürmern, einfach nur mal so zwei Stürmer von vornherein, von Anfang an spielen zu lassen. Mal gucken, wie das wäre. Dass im Zweifel immer mal einer in der Mitte sein könnte.
Ja, ich glaube, das haben wir das letzte Mal auch schon mal gesagt. Also, das müssen wir langsam einfach mal auch anfangen auszuprobieren, weil, wenn die nächste Saison kommt, der Altintop bleibt, müssen wir meiner Meinung nach in der nächsten Saison zwangsläufig auch vorne mit zwei Spitzen spielen. Wir haben einen Altintop, Amanatidis ist zurück, der Fenin ist da, wir sind vorne gut besetzt. Wir haben mittlerweile eine Stabilität nach hinten raus, wir sind gut geworden im Umschalten. Wir sind, glaube ich, mittlerweile in der Position, wo wir sagen können, wir können vorne mit zwei Spitzen spielen. Und wir haben halt einfach auch den Kader dazu, der es hergibt, wenn der Altintop bleiben sollte.
Ja, gut, ich meine, einen Meier kannst du auch vorne in den Sturm stellen mit seinen 1,96, die der Kommentator ja am Wochenende, ich glaube, allein 30 Mal irgendwie erwähnt hat. Kannst du den da vorne auch bringen? Ich meine, er hat ja mit seinen 10 Toren, die er jetzt diese Saison bewiesen hat, durchaus gezeigt, dass er das kann.
Du kannst auch einen Kaio da vorne reinstellen. Ich habe den Namen
Ja.
lange nicht mehr gehört, deswegen wollte ich ihn nochmal reinbringen.
Ja, ist ja in Ordnung. Ich meine, er muss da vorne ja nicht viel laufen. Das ist ja auch eine Position, die ihm liegt.
Ja, der Meier ist halt auch einer der flexiblen Spieler. Also die kannst du halt sowohl vorne wie hinten einsetzen. Und wenn vorne Not am Mann ist, dann hast du noch jemanden in der Tasche. Aber wenn's hinten knapp wird, hast du ihn halt auch da.
Ja, also
Was
er
machen wir
läuft
eigentlich,
schon
wenn
sehr
sich bis
viel,
zum
das muss man sagen.
Was machen wir eigentlich, wenn sich bis zum Samstag noch ein Innenverteidiger verletzt?
Dann hoffen wir, dass der Wasowski vielleicht doch wieder gesund ist.
Ansonsten haben wir ja noch Petkovic.
Stimmt. Hat er
Entschuldigung, ich
überhaupt
wollte es nur
diese
mal kurz
Saison
erwähnt haben.
gespielt? Dieses Jahr Petkovic? Ich kann mich gar nicht dran
Nee,
erinnern.
hat er nicht. Hat er nicht. Ich
Also
glaube,
im
er saß
Kader
Bochum.
war er mal.
Er
Ja,
saß
also
ein
in
oder
Bochum nicht,
zweimal
aber.
auf der Auswechselbank, aber das war's
Ja.
dann auch schon.
Und selbst da waren wir, glaube ich, damals erschrocken drüber. Also es war in irgendeinem Spiel, wo wir auch schon einen Podcast hatten. Da weiß ich noch, dass wir uns drüber unterhalten hatten, was der auf einmal auf der Bank zu suchen hatte.
Ja, da hatte ich viel Angst. Erinnere ich mich noch dran, ja. Aber wirklich gespielt hat er nicht.
Wir haben ja auch
Tja.
46 Punkte.
Das stimmt.
Das war jetzt böse. Ja, aber Wasowski habe ich jetzt wirklich auch recht wenig gehört. Ich kann mich jetzt auch nicht dran erinnern, als wir das eine Mal beim Training waren, haben wir ihn auch nicht gesehen, meine ich.
Nee,
Nee,
da
ich
war er
glaube, der ist auch
definitiv
immer
nicht
noch
da.
irgendwie in der Reha, weil irgendwas von wegen, dass er bei letztens zu irgendeinem Spiel da aus Donau irgendwas angereist ist, wo die ja immer ihre Reha machen. Von daher würde ich mal tippen, das wird mit dem auch nichts mehr diese Saison.
Okay.
Schade. Nochmal eine Sache zu Bajramovic. Das wäre so ein Spieler, auf den würde ich mich, glaube ich, für die neue Saison nicht verlassen, weil ich glaube, der hat weder bei Schalke noch bei Freiburg noch bei uns jemals durchgespielt. Und so zum Thema Sechserposition, ich glaube, den kannst du einfach mal. Also, er ist ja ein lieber netter Kerl, aber der ist halt leider aus Glas. Das heißt, den kannst du, glaube ich, im Kader gar nicht so mitplanen.
Ja, ist schwierig. Also ich würde ihm halt wünschen, dass er mal eine Saison durchhält, weil er ist halt einfach ein klasse Spieler, wenn er gesund ist. Die Spiele,
Ja,
die er auch mit Schwegler zusammen gemacht hat, das war einfach Weltklasse. Das war die perfekte Doppelsechs.
wie gesagt, er ist auf der Position gut, nur halt, keine Ahnung, da reicht es, glaube ich, wenn der Gegner seinen C anschaut und dann ist das Spiel gelaufen, so ungefähr.
Es macht zumindest den Eindruck, dass es so ist, ja. Sehr schade für ihn eigentlich als Spieler und für uns als Mannschaft eigentlich auch. Ja, was sind denn so unsere Prognosen, wie die Spiele ausgehen werden? So wirklich um viel gehen tut's für uns nicht mehr um irgendwas, außer vielleicht um das Thema TV-Gelder und wie da so die Platzierungen sind. Da kommen wir ja auch, glaube ich, gleich nochmal zu. Wir hatten mal auf unserem Zettel aufgeschrieben, Hoffenheim 0 und Wolfsburg 1. Wenn wir aber unsere Prognose mit den 50 Punkten halten wollen, braucht man Unentschieden und einen Sieg.
Den holen wir in Hoffenheim. Also da habe ich so richtig Bock drauf, am Samstag nochmal den letzten Heimsieg der Saison zu sehen. Wenn es auch um nichts mehr geht, aber es geht einzig und allein darum, die Saison mit einem richtig geilen Heimsieg abzuschließen. Und da hoffe ich einfach drauf.
Das glaube ich auch. Also ich glaube auch, dass die Spieler heiß sind, einfach weil dieses Jahr ja, dass die Stimmung, Mannschaft, Fans und so weiter ja wirklich gut ist und dass die Spieler dann nochmal Gas geben. Und Hoffenheim ist jetzt auch im Moment nicht so die Übermannschaft. Schönen Gruß an HSV an der Stelle. Aber nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass ein munteres Spiel zustande kommt. Also mal so mindestens 5 bis 6 Tore. Lege ich mich mal fest. Also nicht nur von uns, weil ein Gegentor ist natürlich immer drin. Aber ich würde mal so tippen, dass es, glaube ich, ein munterer Kick wird.
Ja, ich glaube, da sind wir uns alle relativ einig. Deine 5 bis 6 Tore habe ich notiert. Das kommt direkt auf den Zettel unter die Aussage von der Alex, dass wir nächstes Jahr Meister werden, in der Champions League spielen und den DFB-Pokal gewinnen.
Aber schon noch mit ein bisschen Abstand. Also jetzt nicht ganz so kühn und verwegen.
Ja, ich lasse eine Zeile dazwischen frei.
Okay.
Vielleicht kommt ja noch was zum Füllen heute. Ja, Wolfsburg, was meint er? Ist zwar Auswärtsspiel. Ich weiß gar nicht, wie sieht die Tabelle im Moment aus? Ich habe es jetzt gerade nicht so ganz im Kopf. Geht's für die Wolfsburger noch um irgendwas?
Ich glaube, nein. Ich glaube, bei denen ist auch der Zug abgefahren.
Also ich glaube, beim Wolfsburg-Spiel geht es tatsächlich um gar nichts mehr. Es ist ein Auswärtsspiel, es ist das letzte Spiel der Saison. Für niemanden geht es mehr um irgendwas. Also da ist es mir, ich will nicht sagen egal, aber da können wir auch meinetwegen mit einem Punkt nach Hause kommen. Aber wenn wir unser Podcast ernanntes Saisonziel von 50 Punkten noch ins Auge fassen, dann 3 Punkte Hoffenheim, 1 Punkt Wolfsburg.
Ja.
Ja, das glaube ich auch.
Das könnte auch so ein Spiel werden, wo der Skibbe tatsächlich nochmal ein paar Optionen ausprobiert, ein paar Spieler ranlässt, die verletzt waren, nicht so oft zum Einsatz kamen oder ja, wo er einfach nochmal irgendjemanden testen will oder sonst irgendwas, nochmal ein neues System ausprobiert. Also ich glaube, in Hoffenheim, in Wolfsburg ist es tatsächlich so, dass es da wirklich um gar nichts mehr geht.
Das würden wir im Zweifel dann mitbekommen, wenn in der Aufstellung irgendwie Petkovic spielen würde von Anfang an oder so. Dann wäre klar, okay, bei dem Spiel ist uns echt alles egal.
Das würde bedeuten, er würde eindeutig auf Niederlage spielen, ja. Ich war gerade eben kurzzeitig etwas verwirrt, weil ich gerade eben gelesen habe, dass der Herr Hildebrand Hoffenheim verlässt.
Ja, zurück nach Stuttgart, oder?
Ja, hier steht noch nicht drin, in zu welchem Club er geht. Steht noch nicht fest, steht hier. Hatte ich gar nicht mitbekommen.
Ja, aber so überraschend war das jetzt gar nicht. Die sind doch schon seit langem auch am Tropni dran.
Ja.
Hattest du nicht gesagt, wir holen den?
Das habe ich nicht gesagt, das hat diese Weltklasse-Zeitung mit den vier großen Buchstaben gesagt.
Ach so, okay.
Was, Hildebrand zu uns?
Nein,
Oder
Tropfni.
Nein,
Nee.
okay.
Tropfni. Keine Angst. Wir kaufen nicht alles, was da draußen rumrennt.
Ja, zum Glück.
Ja, dann, wenn wir schon so fröhlich beim Thema Transfergerüchte etc. sind, machen wir doch mit der Rubrik Aktuelles weiter. Wir hatten im Vorfeld ja so ein bisschen drüber diskutiert. Heute ging es ja rum, Spicher wird die Mannschaft zum Ende der Saison verlassen. Damit haben wir so ein bisschen eine Lücke für hinten links. Klar, Köhler kann da spielen und dann haben wir noch den anderen Herrn, den wir jetzt ein paar Mal erwähnt haben, aber irgendwas anderes wäre da schon noch schön. In der Presse war, glaube ich, Christian Eichner ein Mann, der da rumgegeistert ist von Hoffenheim. Was haben wir noch an Möglichkeiten? Christian Ponder hattest du erwähnt, Alex?
Ja, also erstmal super schade, dass Davutscher geht. Klar, war kein Defensivspieler, der vorne richtig offensive Akzente gesetzt hat, aber war ein großer Bestandteil der Mannschaft, hat gute Spiele hier gemacht und tut mir echt leid, dass er geht. Aber ja, Reisende soll man nicht aufhalten, also gucken wir, was danach kommt. Christian Panda war eine Idee, auf die ich gekommen bin. Lange verletzt, kommt jetzt erst zurück, wird es schwer haben, einen Stammplatz zu bekommen. Weil der Schmitz einfach eine gute Saison gespielt hat auf Schalke. Eventuell wäre das eine Option, dass man ihn ausleihen könnte, eventuell kaufen könnte. Mit einer Ausleihe könnte es eine Win-Win-Situation werden, wie beim Altintop. Kriegt Spielpraxis bei uns. Wir können uns ihn angucken, haben jemanden auf der Seite. Könnte eine Option sein.
Ich habe da irgendwie gerade so ein Déjà-vu-Erlebnis. Ich habe den Jungen gerade eben mal bei transfermarkt.de aufgerufen. Er kommt von Schalke und hatte mittlerweile seine fünfte OP.
Das kategorisiert ihn bei uns eindeutig dazu, bitte, bitte, bitte Finger davon lassen, weil ich glaube, den kriegt unsere medizinische Abteilung nicht wieder hin.
Man könnte es ja auch so sehen, dass er mittlerweile general überholt ist. Also ich meine, fünf OPs, da ist ja alles neu gemacht.
Ja gut, wenn er jetzt eine Frau wäre, würde ich sagen, der besteht zu 80% aus Neuteilen, aber in dem Fall, es war auch, glaube ich, immer dieselbe Stelle, die sie operiert haben, also nee, bitte nicht.
Vor allen Dingen, ich glaube, der verlässt auch Schalke nicht. A ist der ja, glaube ich, da irgendwie Jugend und alles irgendwie Schalke und auch aus der Gegend. Ich glaube, der verlässt Schalke nicht. Abgesehen davon, dass er, glaube ich, dort auch ganz gut bezahlt wird.
Ja, auf der anderen Seite ist er vielleicht irgendwie günstig zu haben, weil Schalke braucht ja jetzt Geld, nachdem sie jetzt den Herrn Metzelder da gekauft haben.
Aber Schalke kommt ja in die Champions League und da wird ja alles gut.
Ja, auch wieder wahr. Ja, also ich glaube, Panda ist definitiv keine Option für uns. Bei dem Christian Eichner, ich wusste, dass er bei Schalke gespielt, bei Schalke sage ich schon, bei Hoffenheim spielt, aber so wirklich. Eine Situation, wo ich ihn mal in einem Spiel gesehen habe, kann ich mich jetzt nicht. Geht's euch da irgendwie anders? Habt ihr da irgendwie mehr Erfahrung zu dem?
Also bei dem muss ich mich ganz zurückhalten. Der ist mir auch weder positiv noch negativ irgendwo aufgefallen, dass ich sagen könnte, ey, nee. Also bei dem halte ich mich ganz bedeckt.
Ebenso, also habe ich keine wirkliche Meinung zu. Was gibt's denn irgendwie in Leverkusen, auf der linken Außenbahn sozusagen im Schaufenster?
Ah, was man eventuell ins Auge fassen könnte, ist der Jagba. Der ist im Moment von Leverkusen an 96 ausgeliehen. Wenn die 96er absteigen, könnte die Ausleihe enden. Er hätte aber noch ein Jahr bei 96 gehabt. Wäre vielleicht auch eine Option, wo man günstig in eine Ausleihe eintreten könnte.
Ja, nach
Was ist denn mit
Leverkusen
unseren
sind die
anderen
Connections sehr gut.
Absteigern? Haben die noch irgendwas, was rausschmeißen müssen auf den Positionen?
Weiß ich gar nicht, wer spielt denn bei Berlin hinten links?
Ja, genau.
Keine Ahnung.
Dann klicke ich da
Also
hier
es ist
mal ein
auf jeden
bisschen
Fall
rum.
eine knifflige Nuss. Also das ist eine schwierig zu besetzende Position. Und da werden wir für billig Geld nicht an einen guten Spieler rankommen. Dessen sollten wir uns mal klar sein. Aber dass wir neben Köhler noch eine Option brauchen, außer dem Nikola irgendwer, das ist auch mal Fakt. Nur mit dem Köhler alleine die Saison zu bestreiten, das ist Harakiri.
Ja.
Ja. Wen haben wir denn bei Hertha? Da haben wir den Fadi, der hinten links spielt. Relativ jung, 18 Jahre.
Nee, ich glaube, zu jung für die Position.
Was haben wir dann noch? Ansonsten sagen sie da gar nichts mehr an, linker Verteidiger. Innenverteidiger. Ne, ich glaube, da ist auch nicht wirklich viel was zu holen. Aber müssen wir denn überhaupt so sparsam sein, um dann mal direkt von der von den Transfergerüchten auf das andere Thema zu springen? Verteilung der TV-Gelder. Ich habe mir die Sachen heute mehrmals durchgelesen, so wirklich verstanden habe ich es noch nicht. Es gibt ja diesen wirren Schlüssel, je nachdem, welche Platzierung man in den Jahren davor hatte, welche Punkte und welche Platzierung man heute hat, kriegt man dann irgendwie für jeden Platz, den man besser wird, irgendwie 400.000 Euro mehr oder irgendwie sowas in der Richtung. Und dadurch, dass Hertha und eventuell Hannover absteigen würde, würden wir zwei Plätze nach oben kommen und würden so rechnerisch irgendwie 800.000 bis 1 Million mehr bekommen. Hat das einer von euch irgendwie mehr verstanden als ich, oder?
Nee, das passt schon ganz gut. Das war auch ungefähr das, was ich verstanden hatte. Also diese Tabelle, die es wohl vor der Saison gab, die irgendwo im Forum zu finden war, da war, glaube ich, Hannover direkt ein Platz vor uns und Hertha war irgendwie drei oder vier Plätze vor uns. Und das ist, glaube ich, das, was Kollege Bruchhagen am Montag auch meinte. Wenn die zwei absteigen, dann ja, weil ansonsten würdest du so viele Punkte benötigen, die wir jetzt in einer Saison gar nicht aufholen können in dieser Tabelle. Und wenn die zwei absteigen, dann ja, dann ist wohl der Betrag drin. Aber es ist halt auch die Frage, was machst du damit? Weil ich glaube, das Problem ist, einmal Halle wird, glaube ich, nicht billig werden. Also einfach nochmal so aus dem Bauch heraus und dann noch jemanden im Zweifel mit einer Ablöse rauszukaufen, auch schwierig.
Ja, das sehe ich genauso. Also ich glaube, das ist auch der Knackpunkt. Wir brauchen einfach oder wir wollen einfach zu viel. Wenn wir den Altintop halten können, ist das der große Transfer für nächstes Jahr.
Ja.
Und wenn wir uns jetzt die Spieler auch, über die wir gerade gesprochen haben, angucken, auch wieder transfermarkt.de, wenn du dir die Wertigkeiten mal anguckst, die liegen alle irgendwo so zwischen 2,5, 3 Millionen Euro an Marktwert. Haben zu größtenteils einen laufenden Vertrag oder sind irgendwo ausgeliehen, die wirst du auch nicht für ein Appel und ein Ei bekommen.
Ja gut, das
Und
ist
dann
klar.
sind
Man, die Erwartung habe ich, glaube ich, auch nicht wirklich, aber wir kriegen ja da noch ein bisschen Geld. Der Hauptsponsorenvertrag ist ja jetzt auch eingetütet. Wir gehen in das 10. Jahr mit der Fraport AG. Ich glaube, da sind wir uns auch alle relativ einig, was die Vermutungen angeht, dass unser Heribert durch die Geschichte mit Seat da nochmal irgendwie die ein oder andere Mark mehr rausgeholt haben wird. Auch wenn sie keine Zahlen nennen. Ich glaube, zumindest einen, ich sag mal, mittelgroßen Kauf oder irgendwas können wir uns schon noch irgendwie leisten oder sollten wir uns auch leisten können, wenn wir uns da oben irgendwo halten wollen.
Du musst halt auch gucken, was wir dieses Jahr noch abgeben können. Unser Kader ist schon relativ groß
Ja.
und da muss halt auch einfach jetzt mal der ein oder andere Spieler irgendwo anders untergebracht werden, für den wir noch eine Mark bekommen können. Und dann sind halt auch noch so viele Kleinigkeiten im Raum. Wenn du einen Clark halten willst, der kostet auch wieder Geld. Sebastian Rode vom OFC ist im Gespräch. Die wollen mit Sicherheit auch den ein oder anderen Cent für den haben. Das läppert sich halt relativ schnell. Und gerade hinten links bin ich halt der Meinung, da greifst du entweder richtig tief in die Tasche oder du hast halt noch einen zweiten, dritten Petkovic am Start. Das wird nicht einfach.
Wenn wir sie dann
Und
alle drei
dann.
spielen lassen können, wäre es ja in Ordnung.
Und dann sage ich, bleiben wir lieber mit Benny Köhler und forcieren den auf hinten links, weil irgendwie noch so ein Deal, auch so ein Stichwort Belaid, was ist mit dem? Also sprich, der muss ja auch noch irgendwie im Idealfall runter von der Gehaltsliste, damit du noch ein bisschen Luft bekommst. Und vielleicht kriegst du mit denen auch noch mal irgendwie 3,50 €.
Ja, ich weiß nicht, wie hat er sich denn in dem Verein, wo er ausgeliehen ist, angestellt? Die Diskussion hatten wir ja auch, glaube ich, schon mal geführt. Die Ausleihe läuft aus. Wirklich haben will man ihn wohl nicht mehr. Klar, erstens war er nicht der Reißer und zweitens hat man auch nicht wirklich mit ihm geplant. Die Frage ist, wie geschickt er sich jetzt bei dem Verein, wo er aktuell unterwegs ist, angestellt hat, ob die bereit sind, für ihn ein paar Mark springen zu lassen. Dann gibt es ja auch noch das Thema Steinhöfer, der ist ja auch nur ausgeliehen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat man ihm ja auch nahegelegt oder würde man ihm nahelegen, dann beim FCK zu bleiben. Für den wird man ja sicherlich auch noch den ein oder anderen Euro über den Tisch geschoben bekommen.
Ja, aber das sind alles keine großen Beträge. Also ich würde einem Steinhöfer auch ans Herz legen, bei Karlsruhe zu bleiben. Die steigen auf, ist eine gute Möglichkeit, der hat sich gut in die Mannschaft integriert, soll er da glücklich werden, aber Riesensummen wirst du für den auch nicht mehr erwarten können.
Nee, glaube ich auch nicht.
Damit
Ja,
kannst du
oder.
vielleicht einen Clark oder einen Rode gegenfinanzieren, aber das war's dann auch schon.
Na, wichtig
Aber
ist ja auch, dass du die Jungs aus den laufenden Kosten rauskriegst.
ja, das stimmt.
Ja, nur dann hast du. Das ist dann zum Beispiel ein Clark, weil die würde ich jetzt mal so vom Gehaltsniveau ungefähr gleich ansiedeln. Und dann hast du halt Clark gegen Steinhüfer eingetauscht. Aber da ist ja immer noch der offene Punkt, okay, was investierst du jetzt? Wo kannst du nochmal einen Schritt nach vorne machen?
Ja,
Auch
stimmt.
wirklich, und was natürlich auch stimmt, wo kannst du einen Schritt nach vorne machen, wo du sagst, da kommt einer, der sozusagen uneingeschränkt dann auch hinten links seine Leistung bringt. Also nicht so, dass du sagst, naja, der ist okay, sondern da lohnt sich es auch irgendwie einen Köhler für runterzunehmen oder halt woanders hinzustellen, dass der wirklich da was taugt. Also so wie eigentlich Sebastian Jung, den kannst du ja ohne Problem hinten rechts hinstellen und der bringt seine Leistung, Sitz passt. Irgendwie keiner vermisst einen Ochs dort. Sowas bräuchst du halt irgendwie hinten links auch nochmal.
Ja, definitiv. Also ich glaube, nur mit der Geschichte zu sagen, dass wir mit einem Benny Köhler da hinten laufen, er macht seinen Job da hinten gut, aber wenn er ausfällt, haben wir da echt ein Riesenproblem. Und da brauchen wir dann
Also was ich
wirklich
mir vorstellen
irgendwas.
könnte, ist, dass das Gebühr irgendwo in der Jugend oder in den U23-Mannschaften auf Suche danach geht.
Ja.
Also ich könnte mir vorstellen, dass wir da versuchen, irgendeinen jungen, talentierten Spieler zu bekommen, der einen Köhler hin und wieder mal ersetzen kann und sich beweisen kann. Aber ich glaube nicht, dass wir da hinten einen Stammspieler bekommen werden, der von vornherein reingeht, die Position besetzt und da auch gesetzt ist.
Ja, es wird sicherlich, das wird auf jeden Fall schwer werden, da für die Position jemanden zu finden, der jetzt irgendwo in der Range nicht Weltklasse, aber auch nicht, ich sag mal, ein A-Jugendkicker oder irgendwas, so vom Niveau her. Ich glaube, da wird es einiges an Arbeit bei der Suche geben, ja. Die Frage ist, wann fangen sie damit an? Jetzt, nachdem sie es ja wissen, fangen sie jetzt schon an oder wie wird das Thema ablaufen? Haben sie vielleicht sogar schon jemanden? Ich meine, die Aussage von Spicher gab es ja schon länger, dass er gesagt hat, na, so ein Einjahresvertrag ist mir eigentlich zu wenig und die Aussage von Haripert stand ja auch schon länger im Raum, naja, mehr gibt es erstmal nicht. Vielleicht haben sie sich da ja schon den einen oder anderen mal angeguckt.
Also es würde mich arg überraschen, wenn sowohl das Gibbe wie auch der HB nichts im Hinterhändchen hätten und keinen Plan B hätten.
Also mich auf jeden Fall auch, wobei ich auch nochmal fairerweise sagen muss, dass ich es gut finde, dass die Linie durchgezogen wurde, dass man halt sagt, man hat gegenüber Spieler eine Position, die lautet halt irgendwie ein Jahr mit ab X Spielen automatische Verlängerung oder irgendwie sowas war ja im Gespräch. Und eben nicht, dass man halt auf alles eingeht, in Anführungszeichen, sondern dass man einfach sagt, das ist die Position, weil du bist 32 und so weiter. Okay, und wenn es halt nicht passt, dann passt es nicht. Und da können sie alle irgendwie ins Gesicht schauen. Alles passt und man kann sozusagen in Frieden auseinandergehen, ohne dass da jemand rumzickt. Und das war jetzt okay. Und ja, jetzt liegt der Ball halt bei HB und der muss halt gucken, dass er was auspackt.
Spannende Frage ist jetzt natürlich auch, wer wird nächstes Jahr Kapitän? Amanatidis dieses Jahr abgesetzt, nächstes Jahr wieder berufen, kann ich mir schwer vorstellen. Zumal er ja auch mit der Begründung abgesetzt wurde, ich will
Ja.
keinen Stürmer, ich will einen Verteidiger haben.
Ich glaube
Patrick Ochs?
Schwegler.
Das
Ich glaube
könnte auch
Schwegler
sein.
oder Ochs. Ja.
Also Ochs
Ja,
glaube ich
ich.
nicht. Dafür ist er einfach zu hitzköpfig. Also der müsste noch einen Tacken ruhiger werden, um wirklich eine souveräne Kapitänsfigur abzugeben. Der Schwegler könnte ich mir, also wenn ich mir vorstelle, ich bin seit Jahren bei der Eintracht, wie zum Beispiel ein Russ, oder ich bin von meinem alten Verein als Kapitän gekommen, wie zum Beispiel ein Mike Franz, und da
Ja.
wird so ein junger 500.000-Euro-Hüpfer gekauft, der im Jahr drauf Kapitän ist, nur weil er vorher im gleichen Verein gespielt hat wie der Trainer, würde ich glaube ein wenig mit Magengrummeln drauf reagieren.
Ja, Mike Franz hatte ich auch überlegt, aber da ist dann so das Thema, wenn der Trainer schon sagt, von wegen, ja, ich will keinen Stürmer oder irgendwas, weil da ist zu viel Rotation drin, dann kannst du eigentlich einen Mike Franz, der irgendwie jedes zweite Spiel dann da irgendwie, oder nach jedem zweiten Spiel irgendwie wieder gelb gefährdet ist, kannst du eigentlich auch nicht nehmen.
Chris, der ist ja jetzt eh schon irgendwie, ich glaube, zweiter oder dritter auch ist.
Jetzt auch jetzt wird Sebastian wahrscheinlich in die Hände klatschen, wenn ich das jetzt sage, was ist denn mit Meier?
Grundsätzlich ja, aber Meier ist, glaube ich, dafür eine Spur zu ruhig.
Das habe ich mir beim Schwegler eigentlich auch gedacht. Der Schwegler
Ja,
ist ja auch eigentlich ein ganz ruhiger Kerl.
wobei, was der Schwegler hat, ist so einen leichten Touch von nochmal Nummer 13 bei Schalke. Wenn es irgendwie mal eng wird oder das Spiel mal nicht so läuft, einfach mal auch mit einem Foul dazwischen gehen. Also so diesen leicht aggressiven, ich gehe jetzt voran Touch. Und der geht halt Meier ein bisschen ab. Das, was irgendwie Franz und Ochs zu viel haben, also zu viele Emotionen, da wirkt mir Meier ein bisschen zu unterkühlt. Also Amanatidis wäre natürlich auch weiterhin meines Erachtens als Kapitän perfekt. Also er hat ja keinen schlechten Job gemacht und er hat, das hat man ja gemerkt, durch die Kapitänsbinde auch wirklich nochmal mit dem, wie er vorangegangen ist und so weiter mit der Mannschaft, dann nochmal viel gebracht. Also weiß ich nicht, vielleicht wäre das nochmal eine Überlegung, aber dann würde sich Skibbe tatsächlich irgendwie in den Arsch beißen, weil dann hat er ja bei seiner Argumentation von letztem Jahr komplett aufgehoben, von wegen kein Stürmer und so weiter. Das stimmt, also
Ja, ich
schwierig.
glaube, damit macht er sich unglaubwürdig. Ich
Ja.
würde ihn Amar da auch gerne sehen. Für mich ist es auch nach wie vor der Kapitän.
Ja.
Die Rolle hat er bei mir einfach inne. Aber die Alternative, die du eben eingeworfen hast mit Chris, finde ich auch nicht schlecht. Der Chris ist ein sehr erfahrener Spieler, abgeklärt, hat die nötige Aggressivität. Ich glaube, der hat auch das nötige Standing in der Mannschaft. Ich glaube,
Auf
das
jeden Fall,
könnte
ja.
jemand sein, der die Anerkennung hat und der auch in der Lage ist, den Leitwolf zu spielen.
Ja. Wäre sicherlich von den Varianten, die wir jetzt genannt haben, noch mit einer der sinnvollsten in Anführungszeichen. Ich hatte gerade noch so eine Idee, aber die erwähne ich jetzt nicht, dann kriege ich wahrscheinlich gleich irgendwie auf die Nase.
Ja, gib dem Kaio noch 2 Jahre, der lernt noch ein bisschen Deutsch und dann macht er das. Passt schon.
Nein, ich hatte jetzt mehr so an den Mann ganz hinten gedacht.
Der
Welcher
Spieler
Mann
nächstes Jahr
ganz
gar nicht
hinten?
mehr.
Genau.
Walker.
Ja, ein Torwart zumindest.
Da ist der Fährmann noch zu jung für.
Das sehe ich genauso.
Auch wieder wahr. Bleiben wir
Ja, der
dabei, auch
Fährmann ist zu
das
jung.
Thema wird spannend werden, wie er sich da entscheiden wird, ob er sich unglaubwürdig macht und dafür dann den aus unserer Sicht eigentlich sinnvollsten oder, ja, ich nenne es jetzt einfach mal besten Führungsspieler in dem Kader nimmt oder ob er bei seiner Aussage bleibt und dann irgendwo einen vernünftigen Führungsspieler aus dem Abwehrbereich wieder nehmen wird. Ja, zwei Themen haben wir noch auf der Uhr. springen wir mal zu dem einen davon, Podcast-Sondersendung. Wir hatten mal drüber nachgedacht, ob wir am Ende des Jahres so eine kleine Sondersendung machen wollen, machen sollten. Zum einen, weil die Sommerpause relativ lange ist, dass wir die so ein bisschen überbrücken können. Zum anderen, dass wir nochmal so ein bisschen reflektieren können, wie war die Saison jetzt wirklich? Dazu hätten wir aber dann aber auch gerne so ein bisschen den Input von den vielen Zuhörern, die wir ja vielen Dank nochmal haben. Richtung wäre so, was sind eure Top-Spiele, was sind so die Flops bei den Spielern, was war so euer schönstes Tor in der Saison, was ist euch in Erinnerung geblieben ist, was war das beste Spiel, was ihr erlebt habt, was war das schlechteste Spiel, was ihr erlebt habt, was gibt's denn noch, worüber wir uns dann mal länger drüber auslassen könnten. Ja, vielleicht auch so ein bisschen eure Spekulationen, was sinnvolle Ergänzungen wären fürs nächste Jahr. So diese Richtung. Schickt uns doch da am besten irgendwie das Feedback per Mail, hinterlasst einen Kommentar im Blog. Ja, per Twitter wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig sein, weil 140 Zeichen sind, glaube ich, für das Thema dann doch ein bisschen arg wenig. Kommentare auf der Facebook-Fanpage natürlich auch immer gern gesehen. Audiokommentare, was euch da so einfällt, über welchen Weg auch immer. Wir würden es dann einfach ein bisschen sammeln und würden dann mal eine längere Sendung oder zwei oder teilen es auf zweimal auf, das müssen wir dann gucken, machen, um einfach das Sommerloch da so ein bisschen ja, zu
Stopfen.
schließen. Genau, danke. Anmerkungen von eurer Seite?
Nee, eigentlich kann ich deinen Aufruf für Feedback immer wieder nur unterstützen. Die Wege sind, glaube ich, mittlerweile bekannt, wie wir zu erreichen sind. Einfach ein bisschen auch an Kommentaren reinschicken. Hilft auf jeden Fall.
Genau. Ja, die Statistik hatte ich am Anfang schon mal erwähnt, da sage ich jetzt erstmal nichts mehr zu. Vielleicht ist euch auf der Homepage eine kleine Veränderung aufgefallen. Seit gestern habe ich die eingebaut. Da sind jetzt so lustige Buttons unter den einzelnen oder unter einigen Beiträgen, bislang nur unter denen, die irgendwie Audio-Content enthalten. Das sind diese Flatter-Buttons. Flatter ist so ein Micro-Payment-Dienst, wo man ein gewisses Guthaben hinladen kann und dann damit in dem Monat dann sich ein Volumen geben kann, was man dann verbrät. Das ist irgendwie, ja, wie kann man es nennen, so ein Prepaid Zeitungsabo, würde ich es jetzt mal einfach nennen. Wenn ihr so einen Flatter-Account habt, da gibt es momentan nicht allzu viele oder nicht jeder hat einen, das Ganze ist noch irgendwie in so einer Closed Beta, wo es aber schon so ein paar Einladungen für gab, unterwegs. Und er sagt, hey, der Content, den die da produzieren, der ist nicht ganz so schlecht. Den würde ich jetzt irgendwie ein bisschen was geben wollen. Dann könnt ihr da draufklicken und dann kriegen wir einen Teil von eurem monatlichen Budget. Ich habe das Ding jetzt einfach mal da reingesetzt. Ich würde es gerne einfach mal ausprobieren. Vielleicht hat der ein oder andere da ja irgendwie Lust, da mal drauf zu drücken. So in der Art und Weise. Ja, dann sind wir, glaube ich, auch wieder durch. Möchte einer noch ein Schlusswort loswerden?
Fällt mir eigentlich nicht viel ein, außer Heimsieg.
Heimsieg, Auswärtssieg, die Saison vernünftig abschließen und dann vernünftig einkaufen, das ist, glaube ich, dann auch ganz wichtig.
Genau, 4:2 Heimsieg gegen Hoffenheim, ein gepflegtes Unentschieden. Ich glaube, am Samstag soll das Wetter nicht ganz so gut werden, dafür das Spiel umso eher. Was wollen wir mehr?
Ich glaube, damit pfeifen wir für heute ab. Wir bedanken uns fürs Zuhören und melden uns dann in der nächsten Woche wieder so in der gewohnten Zeit. Bis dahin, auf Wiederhören.